Herzlich willkommen, alle, die in Wien, Mödling, der Pfarre Karan, Kirchbichl, Obsteig, Dornbirn und Graz zugeschaltet sind. Herzlich willkommen. Wir begrüßen auch die Beate hier zu unserem Familiennachmittag auf dem Versender der Esperanza bei Kaufbeuren und heißen dich herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist freiberufliche Religionsphilosophin, Familienfrau und Mutter von einem Kind, einem Sohn, der ist schon halb erwachsen,
18.
18. Du bist Autorin, Dozentin und Referentin in der Erwachsenenbildung. Außerdem Mitglied in der Gemeinschaft Immanuel Ravensburg. Und arbeitest für die Initiative für den neuen Anfang. Initiative Neuer Anfang. Genau. Also das ist ziemlich viel. Um die Ohren kann man schon fast sagen. Also wir kennen dich ja auch vom Studium und von diversen Vorträgen. Umso schöner ist es, dass du heute auch hier bist und dir Zeit nehmen konntest. Du kommst heute mit einem Thema Liebe. Der Schlüssel zum Herzen der Frau, Respekt, der Schlüssel zum Herzen des Mannes. Und wir öffnen jetzt unsere Ohren ganz weit und unsere Herzen und freuen uns schon über deinen Vortrag. Danke.
Ja, grüß Gott zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und über dieses Thema sprechen kann, was mich für meine Ehe, für unsere Ehe auch bewegt: Liebe und Achtung. Ich mag das deutsche Wort Achtung sehr gern. Wir haben versprochen in der Kirche, vor der Gemeinde, vor Gott, dass wir einander lieben, ehren und achten. Haben wir mal versprochen, denke ich mal. Alle sind verheiratet, die hier sind. Und über dieses Buch von Emerson Eggerich, Liebe und Respekt, möchte ich heute sprechen. Das kennen einige schon. Und ich möchte es einfach auf meine Art zusammenfassen. Und ich möchte auch Edith Stein damit einbeziehen, die eben schon in den 20er, 30er Jahren sehr viel über Männer und Frauen nachgedacht hat. Und ich fange jetzt einfach mal an. Die Liebe scheitert, wenn wir eben diesen Vers, den wir uns zugesagt haben, in der Kirche nicht beachten. Wenn wir beginnen, einander zu verachten, statt uns zu achten. Oft zuerst unbemerkt. Wir würden es gar nicht Verachtung nennen. Aber es beginnt mit mangelnder Achtung, mangelnder Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Und dann beginnt ein Teufelskreis. Ohne Liebe, also das, was für die Frau, was für uns Frauen Liebe wäre, aber für ihn nicht unbedingt. Ohne diese Liebe reagiert sie dann wieder auf den Mann verachtend und darauf reagiert er dann noch lieblos, meistens indem sich der Mann zurückzieht, mauert oder einfach schweigt. Und Schweigen ist auch für viele Frauen wieder etwas, so etwas wie Lieblosigkeit, Feindseligkeit fast. Und da möchten wir jetzt beginnen, von diesem Teufelskreis zu einem Segenskreis zu kommen. Also Teufelskreis, sie fühlt sich nicht genug geliebt, er fühlt sich nicht genug geachtet, daraufhin reagiert er wieder liebloser und sie reagiert noch verachtender und so weiter. Und ein sehr schöner Vers, der einfach mal grundsätzlich für unsere christliche ja, Haltung spricht, ist der 1. Petrus 2,17. Da geht es nämlich darum, dass wir alle Menschen achten. Erweist allen Menschen Ehre, liebt die Brüder und Schwestern, fürchtet Gott und ehrt den Kaiser. Also hier ist wieder von Ehre die Rede. Respekt, Achtung, Ehre. Das ist also dieser Kreis, um den wir uns bemühen, also was heißt das, zu ehren, zu achten? Dieser Teufelskreis kann tatsächlich eben eine kriselnde Ehe in die Trennung führen und eine mittelmäßige Ehe, also ich würde auch sagen, dass mein Mann und ich so eine Ehe führen, wird durch dieses Geheimnis von Liebe und Achtung bewahrt, also wenn man das schafft, in diesen Segenskreis zu kommen, bewahrt vor Langeweile und vor verdeckter Bitterkeit. Also das ist für diese jungen Familien, die jetzt hier seid, für euch noch nicht so der Fall. Aber wenn man einfach mehrere Jahre unterwegs ist und diesen Teufelskreis nicht versteht zu durchbrechen und in diesen Segenskreis zu kommen, denke ich, dass genau das herauskommt, entweder Langeweile oder Bitterkeit. Genau, damit das nicht so wird, brauchen wir eben tatsächlich eine Entscheidung, dass wir glauben, dass der andere mich liebt, auch wenn er mich verletzt. Das ist erstmal schwierig, weil wenn jemand mich verletzt, dann bin ich erstmal nicht so bereit zu denken, der liebt mich aber eigentlich. Also die Grundzusage ist erstmal, dass wir uns wirklich lieben und wir wollen es glauben. Und dass die andere mich respektiert, auch wenn sie manchmal richtig eklig ist. Das müssen die Männer glauben, also dass die Frau wirklich eigentlich Achtung zeigen will, auch wenn sie manchmal sehr eklig ist. Und das sind wir alle Ehefrauen, mich eingeschlossen. Und wichtig ist aber auch als Grundlage erstmal zu verstehen, dass der andere anders tickt. Dass Frauen und Männer tatsächlich unterschiedlich sind, eben andersartig. Und das hat ja gerade die Anziehungskraft ausgemacht, warum wir überhaupt zusammengekommen sind. Und am Anfang haben wir ja diesen Hormonschub, weswegen es leicht ist, zusammenzukommen. Aber später wird es dann störend. Diese Andersartigkeit wird störend. Und da ist die Frage, wie schaffen wir es eben wieder ja, zu reifen und nicht den anderen umerziehen zu wollen. Das ist also vor allen Dingen für die Frauen eine große Gefahr, dass wir den Mann umerziehen wollen. Aber auch Männer haben die Tendenz, zu mit der Zeit eben ja zu denken, vielleicht kann ich mir die Frau doch noch ein bisschen, sie sollte einfach anders sein. Der Reifungsprozess in der Ehe meint eben tatsächlich, dass wir den anderen annehmen können. Wir haben ja gesagt, ich nehme dich an als meinen Mann, ich nehme dich an als meine Frau. Und das hat jetzt eine tiefere Bedeutung, eben mich der Wirklichkeit stellen. Mich der Wirklichkeit, diese Andersartigkeit des Mannes tatsächlich zu stellen oder der Frau. Das heißt eben nicht alles gutheißen, was im anderen ist oder wie der andere reagiert und handelt, sondern erstmal nicht die Welt ändern wollen, den anderen ändern wollen, sondern mich selbst, indem ich hinsehe, dass ich sehe, es ist eben so. Und das als Grenze meines Handelns akzeptieren. Vielleicht wird sich nie etwas ändern. Dann muss ich meinen Teil lernen für die Ewigkeit. Es ist eben ein Prozess, um tatsächlich heiliger zu werden und das, was ich am Anfang versprochen habe, tatsächlich auch umsetzen zu können. Und ja, mir ist also sehr bewusst, eine bewusst gelebte Ehe erspart uns tatsächlich einen Teil, wir wissen nicht, es ist natürlich nicht zeitlich gedacht, einen Teil des Fegefeuers. Also wir wissen nicht, ob man das verkürzen kann oder wie das sein wird außerhalb der Zeit. Aber eine bewusst gelebte Ehe hilft eben tatsächlich dazu. Ja, zur Andersartigkeit von Männern und Frauen möchte ich gerne Edith Stein zitieren. Sie schreibt: Körper und Geist des Mannes sind für Kampf und Eroberung ausgerüstet. Denn seine ursprüngliche Aufgabe ist es, die Erde sich untertan zu machen, also ihr Herr und König zu sein. Mann und Frau sollen beide erkennen, genießen und gestalten. Also die Welt erkennen, die Welt genießen, die Welt gestalten. Aber der Mann hat vor allem den Drang, die Welt zu unterwerfen, indem er sie erkennt. Indem er als Ingenieur versteht, was da vor sich geht, geistig eben die Welt sich zu eigen zu machen, aber auch sie sich mit anderen, mit den Genüssen, die sie bietet, als Besitz zu erwerben und schließlich sie durch gestaltende Tat zu seiner eigenen Schöpfung zu machen. Und beim Mann führt gerade dieses Verlangen, möglichst Vollkommenes zu leisten, oft zur Einseitigkeit und zu einer weitgehenden Verkümmerung der anderen Anlagen. Das ist nichts Negatives, weil dadurch sind Männer berufen, also Spitzenleistungen zu bringen, in dem, wo sie einfach gut sind, in ihrer beruflichen Fähigkeit. Die Frau dagegen hat grundsätzlich eine stärkere Ganzheitlichkeit. Also beim Mann eher die Klarheit, eine einseitige Anlage und bei der Frau eher ja, verschiedene Bereiche. Und genau das wirft man sich leider gegenseitig dann mit der Zeit vor. Du bist so oberflächlich, Frau, weil du eben zu ganzheitlich bist und damit eben zu wenig gründlich. Der Mann ist zu einseitig, zu viel Kopf, zu wenig Gefühl. Du denkst nur an Sex, zu wenig an Beziehung und so weiter. Also wir werfen uns das vor, was eigentlich letztlich dazu führen sollte, dass wir uns ergänzen. Durch den Sündenfall wird unser Streben nach Erkenntnis, nach Genuss und Gestaltung verzerrt, schreibt Edith Stein. Die Erkenntnis macht nicht ehrfürchtig Halt vor den Grenzen, die ihr gesetzt sind. Sehen wir in Wissenschaften und Forschungen, in dem wie Gesellschaften immer weitergehen, über Grenzen hinweggehen, die eigentlich von außen gesetzt sind. Man hat also nicht die Ehrfurcht vor einer Grenze, sondern man sucht sie gewaltsam zu durchbrechen. Sie verdirbt sich auch den Zugang zu dem, also sie ist die Erkenntnis, sie verdirbt sich auch den Zugang zu dem, was ihr nicht prinzipiell verschlossen ist, indem sie es verschmäht, sich unter die Gesetze der Dinge zu beugen, sondern sich ihrer auf eine willkürliche Weise zu bemächtigen oder sich durch Wünsche und Begierde die Klarheit des geistigen Blickes trüben lässt. Und statt ehrfürchtiger Freude am Geschaffenen, also das, was Gott eben geschaffen hat, indem man es bewahrt und entfalten möchte, sagt Edith Stein, hat der Mensch eben die Neigung, auch vor allen Dingen, ja, Mann und Frau kann man eigentlich sagen, gieriges Ausnutzen bis zur Zerstörung und ein sinnloses Erwerben ohne Verstand, das Erworbene in der rechten Weise zu nützen und zu genießen. Damit verwandt ist die Verzerrung des gestaltenden Tuns zu gewalttätigem Entstellen und Zerstörung von Naturgebilden zum Ersinnen und Schaffen von Zerrbildern. Also was tut sozusagen der Sündenfall mit unserer Erkenntnis? Wir versuchen eben uns die Welt ja zu unserer eigen zu machen, aber dabei auch zu verzerren und nicht wirklich ehrfürchtig die Welt zu achten. Edith Stein zeigt, wie die Verantwortung für die Schöpfung und die Leitung des Mannes in der Ehe verzerrt sind durch die Sünde, durch den Sündenfall. Auch in uns Getauften schlummert der alte Adam und die alte Eva. Auch wir kämpfen damit. Die Frau ist dem Mann eigentlich nach der Schöpfungsordnung, also wir Frauen sind als Gefährtin und als Gehilfin dem Mann gegeben. Sie hat zwar dieselben Gaben wie der Mann, also Frau und Mann haben dieselben Gaben, um eben in der Herrschaft über die Erde an seiner Seite zu stehen, die Gaben zu erkennen, zu genießen, zu gestalten. Aber es ist ihr in all dem durchschnittlich eine geringere Stoßkraft eigen. Damit ist auf der anderen Seite die Gefahr verringert, schreibt Edith Stein, sich in einer dieser Bestrebungen ganz zu verlieren und in den anderen Richtungen zu verkümmern. Also der Mann hat die Stoßkraft, etwas Bestimmtes zu leisten, entweder in der Gestaltung der Welt, in der Erkenntnis der Welt oder eben im Genießen der Welt. Und die Frau hat eher die Kraft besser verteilt, indem sie in all diesen drei Bereichen sozusagen ganzheitlich denkt und lebt und sozusagen immer auch Gefühl mit Kopf und mit Gestaltungswillen verbindet. Und der Sinn dieser Unterschiedlichkeit, also der Mann eher zu einseitigen Leistungen stärker fähig und die Frau eher zu einer Ganzheitlichkeit, sie behält alle Lebensbereiche im Blick und sagt, lass uns doch mal wieder das machen, lass uns da mal wieder hinschauen und so weiter. Der Sinn dieser Unterschiedlichkeit, folgert Edith Stein, liegt darin, dass beide fruchtbar zusammenwirken können. Aber es kann natürlich genauso gut zu einer Gegenseitigkeit kommen, indem man sagt, ich verstehe den anderen gar nicht, der schaut so anders in die Welt. Aber dass die Frau an der Seite des Mannes eben ihre Gaben im Dienst gemeinsamer Aufgaben entfalten könnte und der Mann durch die harmonischere Kräfteentfaltung der Frau vor allzu großer Einseitigkeit bewahrt würde, das ist das Ziel. Also die Frau bewahrt den Mann vor der Einseitigkeit, der Mann bewahrt die Frau vor der Oberflächlichkeit und dem, dass sie sich in dieser Ganzheitlichkeit auch wiederum verliert. Aber durch den Sündenfall klappt das eben nicht reibungslos, dass wir uns darin ergänzen. Es geht oft nicht darum, dass die natürlichen Gaben der Frau bestmöglich entfaltet werden, sondern die Frau kann eben ausgenutzt werden zur Befriedigung der eigenen Begierde. Und das sagt Edith Stein noch vor der Zeit der Antibabypille. Und wenn der Mann zum Sklaven der Begierde wird und damit zum Sklaven der Sklavin, so formuliert Edith Stein, die sie befriedigen soll, verzerrt das eigentlich harmonisch angelegte Ergänzungsmodell. Ebenso verzerrt sich auch das Verhältnis zu den Kindern. Die Fortpflanzung war ursprünglich beiden aufgetragen. Es ist nicht so, dass es heißt, der Mann gestaltet die Welt, die Frau erzieht die Kinder im Schöpfungsbericht, sondern beide sollen die Welt gestalten, beide sollen eben für den Nachwuchs sorgen. Genau, gemeinsam. Die Kinder brauchen eben Pflegeschutz, Leitung und auch Entfaltung der Kräfte, die die Kinder mitbringen. Und die nahe körperliche Bindung, die wir Frauen eben tatsächlich zu den Kindern haben und die Kinder zu uns, weil sie in uns eben 9 Monate gelebt haben, diese besondere Veranlagung auch der Frau zur Teilnahme, also ich kann Anteil nehmen, ich kann eben dienen, weil ich es eben durch das Stillen gewohnt bin, rein körperlich schon gewohnt bin zu dienen, ja, zeigt eben, dass die Frau tatsächlich diesen stärkeren Sinn für die harmonische Entfaltung der Kräfte auch hat in den Kindern, dass man schaut, also genau schaut, wo braucht welches Kind welche Förderung. Weil aber die Aufgaben der Mutterschaft die Frau sehr verletzlich machen, erstmal die Schwangerschaft, die Zeit der Schwangerschaft macht verletzlich, ist eine verletzliche Zeit, die Zeit des Stillens, Brustentzündung, was alles dazu kommt, dann überhaupt die Zeit mit den Kindern, man steckt sich ständig wieder von den Kindern an, ist ständig wieder krank. Also diese Zeit der Verletzlichkeit der Frau oder auch die Kinder, die eben behindert sind, mehr Pflege brauchen und so weiter, zeigt eben schon, dass es tatsächlich auch den Vater nochmal in einer anderen Weise als Schutz braucht und als dem, der wirklich Schutz und Fürsorge für Frauen und Kinder eben geben kann. Und Edith Stein formuliert es als die stärkere Stoßkraft, auch vom Sexuellen her. Und er hat dadurch eben auch diese Möglichkeit, einfach mit anderer Kraft, schon allein auch die Muskelkraft, die dem Mann eben stärker gegeben ist als der Frau, diese Aufgabe der Leitung auch, der Anleitung tatsächlich zu übernehmen. Das ist ein sehr, ja, also unbeliebtes Thema, dass Mann und Frau unterschiedlich sind und dann auch noch die Vorstellung, der Mann leitet in der Ehe. Also es ist mir auch fremd gewesen lange Zeit. Ich musste es mir auch erst erobern, diesen Bereich. Aber wichtig ist eben auch innerhalb der Familie, dass der Mann auch die Aufgabe hat, beide, Mutter und Vater, das Neue in den Kindern auch wachsen zu lassen. Was wir vielleicht gar nicht hatten, die Qualitäten oder die Talente oder die Ideen, die wir vielleicht gar nicht hatten, als wir jung waren, dass wir das in den Kindern auch frei werden lassen und dass eben was Neues und Eigenes heranwachsen kann, der neuen Generation. Und das Sündige wäre jetzt in dem Vater, der eigentlich zur Leitung auch innerhalb der Familie berufen ist, sagt Edith Stein, dass er sich den Pflichten der Vaterschaft einmal entzieht. Das ist bei uns katholischen Familien jetzt nicht der Fall, aber es gibt eben viele, die sagen, ja, mein Vater ist nur mein Erzeuger, also ist nicht wirklich Vater, er ist ein Erzeuger, oder manche sagen, er ist eben nur mein Versorger gewesen, er hat halt Geld gegeben, aber er war nie da und hat eben die Erziehung vielleicht außer Acht gelassen, weil er immer weg war. Also auch Moral kommt eigentlich vom Vater, das Wertevermitteln kommt vom Vater. Und da gibt es eben die Parallele auch zu Gottvater, dass manche wirklich auch nur Gott versteht als der, der das alles mal in Gang gesetzt hat, als sozusagen in der theistischen Weltanschauung, es wurde mal angestoßen oder ja gut, er hat irgendwie uns versorgt oder Gott hat uns 10 Gebote gegeben, aber er war wirklich nicht als Freund da. Und das ist das Eigentliche, was ein Vater eigentlich sein kann. Also er gibt nicht nur das Leben, er gibt nicht nur die Versorgung, finanzielle Versorgung, nicht nur die Werte werden vermittelt, sondern er ist wirklich dann eben auch ein Gegenüber. Und eben bei der Mutterschaft, die sich eben nicht nur auf die körperliche Pflege beschränkt, sondern eben auch wirklich das eigene in den Kindern wachsen lässt. Und umgekehrt durch den Sündenfall kann es eben sein, dass wir die Kinder niederhalten, dass wir die Kinder gar nicht so weit kommen lassen, weil wir eben sie als möglicherweise auch Konkurrenz sehen. Ja, und all diese Tendenzen, die durch den Sündenfall kommen, bei Männern als Vater, bei den Frauen als Mutter, kann nur daran liegen, dass eben wirklich unsere Beziehung zu Gott nicht im Reinen ist und wir da eben nochmal drauf achten. Die wichtigste Aufgabe von Mann und Frau ist es immer, Ebenbild Gottes zu werden, also zu sein, was wir eigentlich schon sind, zu werden, was wir schon sind. Und nur wenn, es geht nur, wenn wir als Menschen unsere Kräfte in demütiger Unterordnung unter Gottes Leitung zu entfalten suchen. Sagt Edith Stein, also zu erkennen in den Formen und Grenzen, die von Gott geordnet sind. Das betrifft unseren Beruf, dass wir also da wirklich in den Grenzen, die von Gott gegeben sind, arbeiten, genießen in Ehrfurcht vor Gottes Geschöpfen, mit Dankbarkeit und zur Ehre Gottes und zu gestalten zur Vollendung der Schöpfung, wie sie Gott der freien Tat des Menschen vorbehalten hat. Genau, aber wir sagen sehr oft, ich will nicht dienen, so wie Satan eben sagt, non serviam. Ich will nicht dienen. Ich will dem Ehepartner nicht dienen, meiner Familie nicht dienen. Und es kommt zu Verzerrung unserer Beziehung zu Gott und zueinander. Dass wir diese Andersartigkeit des anderen eben nicht mehr schätzen und würdigen, sondern finden, der andere sollte so sein wie ich selbst. Mein Mann sollte einfach genauso fühlen wie ich. Meine Frau sollte genauso klar die Lösungen sehen wie ich. Dann wäre alles besser. Genau. Die Frau, jetzt kommt Edith Stein stärker auf die Frau zu sprechen, hat ihren Platz an der Seite des Mannes zur Unterwerfung der Erde und zur Betreuung der Nachkommenschaft. Aber unsere Seele und unser Leib ist weniger zu Kampf und Eroberung ausgerüstet, als eben zum Pflegen, Hegen und Bewahren. Und für Frauen, sagt Edith Stein, ist eben stärker das Genießen als das Erkennen und als das Gestalten, liegt der Frau am meisten das Genießen nahe. Und sie scheint in höherem Maße zu ehrfürchtiger Freude an den Geschöpfen befähigt als der Mann. Also Schönheit ist das, was Frauen anspricht. Das Gestalten eben im Sinne von Schönheit, das Genießen. Genau. Aber um wirklich genießen zu können, sagt Edith Stein, braucht es auch eine weibliche Intuition, eben das Erkennen auf weibliche Art. Und das ist oft eben auch von der rationalen Erkenntnis verschieden, aber eine geistige Funktion. Und da müssen wir eben auch tatsächlich voneinander lernen, wie erkennt der Mann die Lösung, wie sieht ein Mann die Zukunft in unserer Ehe, in unserer Familie, welchen Zugang hat die Frau eben über die Ehe, intuitive Ebene, und wie können wir darüber sprechen? Also wie schaffen wir es wirklich auch, immer wieder die Ebene der Kommunikation zu finden, dass wir das Erkennen des anderen auch schätzen können? Ja. Genau, das hängt zusammen mit der Aufgabe, die eben die Frau für die Bewahrung und Förderung der Nachkommenschaft hat, für unsere Kinder. Eben, dass wir die Bedeutung des Organischen sehen, des Ganzen und auch der individuellen Werte, die Unterschiedlichkeit der Kinder erkennen wir einfach sehr stark durch das viele Zusammensein mit dem Kind. Das macht eben Frauen feinfühlig, hellhörig für alles, was wachsen will, sagt Edith Stein. Genau. Und wenn wir diese Feinfühligkeit tatsächlich ausprägen, dann kann es eben auch helfen, Verständnis für den Mann zu entwickeln und wirklich eine verständnisvolle Gefährtin zu sein. Aber eben in dem Maße, in dem wir eben auch fühlen, dass etwas zurückkommt, können wir eben das auch als Gefährtin geben. Genau, und Edith Stein betont eben, dass wenn es wirklich harmonisch, ein harmonisches Ganzes gibt, wo wir also auch durch die Gnade Gottes von diesen Schlacken des Sündenfalls, schreibt sie, immer mehr auch befreit werden durch die Beziehung zu Jesus Christus, ist ganz klar, der Mann hat diesen Herrscherberuf, auch seinen Beruf als das Primäre. Und der Vaterberuf kommt eigentlich sekundär. Und für die Frau ist eigentlich der Mutterberuf das Primäre. Und der Anteil an der Herrschaft, sozusagen an dem, die Welt zu gestalten, ist das Zweite, was eben eigentlich in den Mutterberuf eingeschlossen ist, aber dann auch durch die Ausbildung, durch den Beruf darüber hinausgeht. Genau, die Frau ist durch ihre Veranlagung vor Einseitigkeit und Verkümmerung einfach besser bewahrt als der Mann. Aber auf der anderen Seite ist die Einseitigkeit, der sie ausgesetzt ist, eine besonders gefährliche, sagt Edith Stein. Für Frauen kann es eben sein, dass sie sich sozusagen verlieren im Genießen. Und ja, so das kann zur Gier entarten. dass sie eben auch an Menschen sehr interessiert ist, ist eigentlich ihre Stärke. Aber es kann eine Neugier entarten, indem dass man sich selber zu seinen Forderungen spielt. Der eigene Mann, die eigenen Kinder sind die Besten. Und ja, kann sein, dass sie da auch einfach auf ihre Art und Weise sozusagen ja, ihre sündhaften Seiten hat. Und das führt eben auch zur Verzerrung, zum Verhältnis zum Mann. Während er sehr brutal werden kann, kann sie eben völlig sozusagen sich in Gefühle verlieren, sind sozusagen die beiden Gegenseiten. Das muss nicht so werden und das ist sicher auch bei uns nicht so, aber es sind immer auch Gefahren, dass die starke Sensibilität der Frau in eine ängstliche Sorge umschlägt, sagt Edith Stein. Genau. Und genauso wie der Mann sich vielleicht von der Vaterschaft entzieht, gibt es auch die Gefahr der Frau, dass sie sich von der Mutterschaft entziehen möchte, dass sie eben auch ja, vermeiden möchte, das, was eben auch einfach ansteigend ist, an dem dienen. Genau, so ja, ist letztlich dafür auch wieder, also für das zu wenig Mutter sein, zu wenig Gefährtin sein, immer auch unsere mangelnde Gottesbeziehung das Problem. Also da, wo wir als Frauen einfach zu wenig mit Jesus wirklich Gemeinschaft haben, kann es eben sein, dass wir dem auch nicht gerecht werden, was unsere erste Aufgabe ist. Und die Lösung ist tatsächlich eben die ständige Umkehr, Sakrament der Beichte. Und für das Miteinander dann, wo wir beide als Mann, als Frau eben in der Ehe einfach unsere Sündhaftigkeit mitbringen, ist eben eigentlich dieses Lieben und Achten, wie es im Epheserbrief heißt, 5,33. Indessen sollt auch ihr, jeder Einzelne, die Männer, seine Frau lieben wie sich selbst und die Frau aber ehre ihren Mann. Also da ist schon interessant, dass es eben nicht für beide heißt, ihr sollt einander lieben, sondern tatsächlich für die Frau ehren und achten und für den Mann lieben. Und diese Andersartigkeit, erstens, dass Mann und Frau unterschiedlich eben in ihren Kräften sind, wie ich jetzt versucht habe, mit Edith Stein zu sagen, aber auch, dass es unterschiedliche Grundbedürfnisse gibt in der Liebe, in der Achtung für die Ehe. Das ist dieses Geheimnis, was der Emerson Eggerichs eben versucht hat auszuführen. Liebe und Respekt sind eben Grundbedürfnisse. Wenn die nicht genährt werden, stirbt die Ehe. Also es gibt Wünsche und es gibt Grundbedürfnisse. Und Wünsche kann man erfüllen oder auch nicht. Das ist schön, nice to have sozusagen. Aber Grundbedürfnisse ist etwas, was tatsächlich auch ausgesprochen und ausgedrückt werden muss, damit eben es nicht zu einer Verachtung und letztlich eben ja, zur Langeweile oder zur Bitterkeit in der Ehe kommt. Ein Bild, was in dem Buch immer wieder verwendet wird, ist, dass die Frau auf dem Luftschlauch steht für den Mann, er bekommt keine Luft mehr, oder dass der Mann auf dem Luftschlauch der Frau steht und sie kann nicht mehr atmen. Genau, das ist also wichtig, dass wir darauf achten, was braucht der andere. Und wegen dieser Ganzheitlichkeit von Leib, Seele und Geist bei der Frau und dass eben das Gefühl im Vordergrund steht, braucht die Frau doch etwas anderes als der Mann, der eher eben auch die Leiblichkeit von Gefühlen und die Gefühle von den Gedanken trennen kann, der eher sexuelle Begehren hat, aber auch rationale Zugänge und eben eine stärkere Willensstärke, nicht immer, als die Frau hat, brauchen wir eben diese Unterschiedlichkeit, die wir achten müssen, ja, damit es tatsächlich zu einem Segenskreis kommt, dass wir aus diesem Teufelskreis rauskommen. In 1 Petrus 3,10 sind wir aufgerufen, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Und das sollte eben tatsächlich in der Ehe beginnen. Mir fällt es oft selber schwer, nicht recht zu behalten. Und mein Mann hat immer mal wieder auch einen anderen Blick auf die Wirklichkeit als ich. Und zum Beispiel auch bei Entscheidungen, die unseren Sohn betrifft. Und wir waren mal wirklich ganz schlimm im Streit. Und dann habe ich wirklich auch gemerkt, jetzt an dem Punkt gilt es wirklich, um den Frieden zu bewahren, muss ich jetzt mal aufhören, die Wahrheit durchsetzen zu wollen. die ich erkannt habe. Und um des Friedens willen muss ich tatsächlich eben auch verzichten und sagen, okay, du bist der Mann, du bist das Haupt, du hast die letzte Entscheidung und du hast die Schutz- und Leitungsfunktion für die Familie. Der Frieden ist ein höherer Wert. Ich halte jetzt meinen Mund. Das fällt mir wirklich sehr schwer. Aber ja, Emerson Eggerich sagt, für den Ausstieg aus dem Teufelskreis in den Segenskreis hinein ist wichtig, dass wir wirklich schauen, wer von uns, und das schaut jeder für sich, wer von uns beiden ist der Reifere. Der Reifere muss nämlich anfangen. Da kann ich nicht sagen, nee, der andere ist ja der Reifere. Wenn ich selber das schon bei mir geprüft habe, dann ja, muss ich einfach spüren, wer von uns ist jetzt dran, anzufangen, aufzuhören mit dem Gegenseitigen, sich herabsetzen, lieblos zu werden, zu schweigen, den Konflikt aus dem Weg zu gehen. Das ist also schwer und demütigend, eben auch dem anderen den Ärger nicht rauszulassen. Oder auch wenn die Frau respektlos ist, kann eigentlich der Mann nur das Recht haben, verärgert zu sein. Aber in Sprüche 12, 16 heißt es, der Tor zeigt sogleich seinen Ärger. Klug ist, wer Schimpfworte einsteckt. Also der Kluge steckt es erstmal ein, was der andere Ehepartner eben mir vorgesetzt hat. Und genau, der kluge Mann sollte die Herabsetzung überhören. Die kluge Frau sollte eben die Lieblosigkeit mal hinnehmen, damit es eben weitergeht. Genau. Der Teufelskreis ist, dass die Frau die Konfrontation sucht. Oft ist es die Frau, die Kritik übt und sagt, also wir wollen da jetzt drüber reden, ich möchte das ausdiskutieren. Und der Mann ist vielleicht eher der, der sich zurückzieht, und weil es für ihn eine Zurechtweisung ist, weil es vielleicht für ihn klingt wie seine Mutter, die mit ihm geschimpft hat. Und die Frau, die vielleicht auch gewohnt ist, Kinder zurechtzuweisen, wendet das vielleicht ähnlich an auf den Mann. Und damit ist oft schon leider die Kommunikation am Ende, weil eben der Mann in seiner Männlichkeit sich in Frage gestellt sieht, wenn die Frau herummeckert. Und wichtig ist, dass man eben ja einfach da anfängt mit der Sicht: Schatz, ich habe das gerade als respektlos empfunden. Habe ich vorhin auf dich lieblos gewirkt? Das finde ich einen sehr schönen Satz, um diesen Ausstieg zu finden. Und für die Frau: Schatz, ich habe das gerade als lieblos empfunden. Kann es sein, dass ich dich vorhin respektlos behandelt habe? Oder dass ich dich auf dich respektlos gewirkt habe? Das ist nochmal ein Schritt zurück. Denn eben, ja, ich habe vielleicht respektlos gewirkt, heißt noch nicht, ich habe es getan. Ich war respektlos, sondern vielleicht hat es auf dich nur so gewirkt, aber lass uns darüber sprechen. Oder vielleicht habe ich lieblos gewirkt, aber das, was du gerade zu mir gesagt hast, war für mich respektlos. Das habe ich als respektlos erlebt. Kann es sein, dass ich vorher dich nicht genug genährt habe mit dem, was du eigentlich brauchst? Das ist eben noch kein Geständnis, dass man tatsächlich irgendetwas falsch gemacht hat. Das ist erstmal die Frage, wie wirkt das auf dich und wie habe ich auf dich, wie wirkst du auf mich? Das ist eben die Möglichkeit, die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen zu lassen, sondern tatsächlich eben ja, darüber zu sprechen, ein ehrliches Gespräch zu beginnen. Ja, was bedeutet, dass die Frau Liebe braucht? Liebe ist ein sehr vielfältiges Wort, und genauso Achtung ist genauso eine Form von Liebe, Wertschätzung ist eine Form von Liebe. Das geht jetzt an die Männer. Die Frau braucht Liebe, das heißt, sie sucht Nähe. Sie braucht Nähe des Mannes. Und das Erste für diese Nähe ist, dass man Vater und Mutter verlässt. Das heißt, über den Mann, er verlässt Vater und Mutter. Und das kann man als Mann immer wieder überprüfen. Habe ich meinen Vater und meine Mutter genug verlassen? Wie ist mein Verhältnis zu Vater und Mutter? Aber das spürt die Frau eben auf eine andere Art und Weise, als die Männer das vielleicht meinen, dass man es erkennen könnte, eben aufgrund der Unterschiedlichkeit. Also die Frau braucht nicht nur Sexualität, sondern auch die geistliche und emotionale Nähe, in dem der Mann eben Vater, Mutter verlässt. Und das erste Ehejahr war für die Juden ganz entscheidend, die eben tatsächlich da im ersten Ehejahr gar nichts anderes hatten. Man konnte nicht als Soldat berufen werden, man konnte also sollte nicht von zu Hause weg sein, sondern wirklich sich auf das erste Ehejahr konzentrieren, um diese Verbundenheit aufzubauen, damit die Nähe tatsächlich möglich wird, die die Frau braucht. Also mehr als die Frau muss der Mann da an sich arbeiten. Und die Frau schätzt es eben, wenn er bei ihr sein will, um herauszufinden, was sie gerade auf dem Herzen hat, was sie bewegt. Das heißt, nach Hause kommen, nicht gleich aufs Sofa sich aufs Sofa werfen, sondern erstmal zur Frau gehen und fragen, was bewegt dich? Oder einfach erstmal, und das muss nicht lange sein, aber diese Nähe zunächst erstmal wieder aufbauen. Grundsätzlich, das kann in jedem Ehepaar völlig anders sein, neigt der Mann eher zur Unabhängigkeit, die Frau eher zur Verbundenheit. Es gibt auch immer Frauen, die andersrum reagieren, das ist klar. Freiheit und Verbundenheit sollte man eben immer wieder auch aushandeln. Aber eine große Angst bei Männern ist eben davor, an die Leine gelegt zu werden. Und die Frage ist, ja, wie kann man da eben in den Segenskreis kommen? Genau. Und Tipps sind eben, sich mal an der Hand zu halten wieder. Das geht oft ganz alleine bei manchen Paaren. Manche Paare müssen sich daran erinnern. Dann die Kraft einer Umarmung, Zärtlichkeit, ohne dass Sex folgen muss, Zweisamkeit füreinander da sein, gemeinsam etwas tun, wo man lachen kann, gemeinsam, Spaziergang, Joggen, Wandern, alle möglichen Dinge, die tatsächlich eben Nähe ermöglichen. Oder etwas Spontanes, Romantisches. Oder auch, dass der Mann der Frau sagen kann, ja, dass man die Meinung schätzt, dass man die Meinung der Frau ernst nimmt. Genau, dass man einfach miteinander die Zweisamkeit nutzt. Also die Frau braucht die Liebe, indem sie Nähe braucht. Und was zu Liebe noch gehört, ist, ich sage mal kurz die die 6 Punkte, die Offenheit, Verständnis, Loyalität bzw. Treue und die Wertschätzung, die der Mann ausdrücken muss. Also um eben tatsächlich Liebe zu signalisieren. Offenheit bedeutet eben, sie versucht immer herauszufinden, was er für Gefühle hat. Ich frage ganz oft meinen Mann, wie geht's dir? Und nicht so viel, aber man kann ja auch Angebote machen als Frau, weil man einfach in dieser Ganzheitlichkeit stärker lebt. Frauen suchen oft mehr Blickkontakt, wenn er oft auf eine Sache konzentriert ist. Und bei Frauen ist es oft so, dass eine Verletzung sie völlig lahmlegen kann, wenn der Mann das wegstecken kann als sportlich. Das war halt nämlich als sportlich den Hieb, den ich gerade gekriegt habe von einem anderen Mann. Und die Frau ist dann eher völlig zu. Und diese Offenheit eben herzustellen, dass man über Gefühle spricht. Viele Männer können mit wortstarken Frauen nicht mithalten. Deshalb braucht es immer wieder die Angebote der Frau, dass der Mann eben auch wirklich offen sein kann und ja, dass es nicht bei einer Sprachlosigkeit endet. Genau, ganz wichtig ist auch die die Vergebungsbereitschaft, eben Tipps zur Offenheit, eben über Gefühle und Alltag und Probleme auch zu sprechen, wirklich auch eben zu signalisieren, lass uns bitte reden und auch nach der Meinung der Frau zu fragen, miteinander zu beten, im Spaziergang darüber zu reden, wie man sich kennengelernt hat, immer wieder auch auf diesen Anfang zu gehen. Ja, einfach gemeinsame Zukunftsvisionen auch zu teilen. Das wäre also der Bereich Offenheit. Dann wichtig auch, dass er Verständnis zeigt, nichts unterbrechen. Danke, dass du mir davon erzählt hast. Solche Dinge wären eben wichtig auch zu zeigen, ich verstehe dich wirklich, auch wenn ich dich, wenn du so anders bist, dass ich dich eigentlich nicht verstehen kann, aber ich bemühe mich. Und ja, ihr zu sagen, dass der Mann eben die Frau tatsächlich schätzt und auch das, was sie tut, wirklich schätzt. Und das, was mir auch sehr wichtig ist, ist die Versöhnungsbereitschaft. Ich habe gemerkt, dass Männern wirklich schwerer fällt zu sagen, es tut mir leid. dieses wirklich, es tut mir leid, müssen Frauen einfach öfter hören. Frauen sind eher gewohnt, sich zu entschuldigen für alles Mögliche. Und bei Männern, ja, auch wenn wir Katholiken zur Beichte gehen, ist es doch immer schwerer für den Mann, auch zur Frau zu sagen, es tut mir leid. Oder sogar zu den Kindern zu sagen, es tut mir leid. Genau, und bei vielen Paaren ist es dann so, wenn der Mann tatsächlich sich entschuldigt und das ehrlich meint, schmilzt die Frau dahin und jedes harte Wort hört auf, weil tatsächlich Frauen sich das wünschen. Genau, dann die Loyalität, dass man tatsächlich auch die Frau nicht herabsetzt vor anderen Menschen und auch nicht vor den Kindern, sondern dass man eher zu den Kindern sagt, so redest du nicht mit deiner Mutter. Also immer wieder auch Loyalität zur Frau, die Treue eben zu zeigen. Dann eben die Frau braucht die Wertschätzung, also Liebe als Wertschätzung. Ich bin stolz auf dich und darauf, was du alles machst. So einen Satz zu hören, ist für eine Frau wirklich sehr viel Liebe. Ihr die Tür aufhalten, ritterlich zu sein, mit ihr mal was Neues auszuprobieren, sind solche Tipps. Genau, in der Öffentlichkeit auch zu ihr zärtlich zu sein, dass der Familienausflug wichtiger ist als der Ausflug mit den Kumpels. Genau, solche Dinge. Der Mann hingegen braucht Achtung. Jetzt kommen wir also das, was wir Frauen tun sollen, können, um eben die Liebe wirklich am Laufen zu halten, um wirklich auch dieses, ja, eben die Langeweile nicht aufkommen zu lassen. Für Männer ist es tatsächlich, also eine Umfrage hat ergeben, amerikanische Umfrage, 74% der Männer würden lieber ungeliebt und einsam sein, als dass sie keinen Respekt und keine Anerkennung bekommen. Also Respekt und Anerkennung würden 74% der Männer wählen und da lieber auf Beziehung verzichten. Also das ist für Frauen undenkbar, aber eben das ist diese tatsächlich diese Unterschiedlichkeit, sagen eben erfahrene Ehepaare. Und eine wichtige Sache wäre für uns Frauen, dass wir wirklich sagen, ich habe mir das überlegt, ich habe über dich nachgedacht und ja, ich merke, dass ich vieles an dir achte, dass die und die Dinge wirklich an dir achte und total schätze. Und da müssen wir Frauen tatsächlich einiges parat haben. Sollten wir Frauen wirklich nachdenken, was ist es, was ich meinem Mann wirklich mal sagen kann, weswegen ich ihn tatsächlich respektiere. Und für Frauen ist eben diese Achtung zu erlernen, denke ich, sehr wichtig, für zum Beispiel die Achtung seines Eroberungswillens, dass er was erreichen will im Beruf. Für viele Frauen, selbst die bestausgebildeten Juristinnen, ist es irgendwann langweilig, irgendwie immer weiterzukommen auf der Karriereleiter. Und sie haben eigentlich ganz andere Prioritäten im Leben. Und für Männer ist es wirklich etwas, was primär ist. Und das sollten Frauen tatsächlich zeigen. Genauso Leiterschaft, dass man tatsächlich auch die Leitung der Familie hat. Und dass er wirklich ja das Haupt, die Frau der Leib ist, wie Christus eben der Haupt, das Haupt und die Kirche der Leib, sollte also wirklich immer wieder auch dem Mann, sollten wir ihm vermitteln, dass wir wirklich seine Bereitschaft bewundern, für die Familie da zu sein. Und sich auf keinen Fall darüber lustig machen, dass der Mann der Beschützer der Familie ist. Genau. Dann Autorität, den Wunsch achten, dass der Mann eigentlich dienen und leiten will. Und auch das ist schwierig für uns Frauen. Ich denke dann immer an die an das Tanzen. Ich bin also ein Fan von Paar-Tanz, von Standard-Tanz. Wo es einfach nicht funktioniert, wenn die Frau selber leiten will, selber eben führen will, sondern das ist dem Mann überlassen. Und nur dann wird es wirklich schön, wenn die Frau sich auch zurücknehmen kann und tatsächlich sensibel ist auf das, wie der Mann führt. Und diese Autorität eben auch zu achten, sich immer wieder unterzuordnen, ihm zu sagen, dass sie ihm für seine Kraft dankt, dass ich froh bin, dass ich mich immer wieder an meinen Mann anlehnen kann. Das nicht nur tun, sondern auch mal das sagen. Und ja, zum Beispiel ein Satz sollte niemals fallen. Du trägst zwar die Verantwortung, aber wir sind immer noch gleichberechtigt. Und deshalb darfst du keine Entscheidung fällen, mit der ich nicht einverstanden bin. Das ist zwar letztlich so, dass die Frau Entscheidung mittragen muss, aber bei manchen Entscheidungen geht es nur entweder so oder so. Und deshalb also tatsächlich auch den Mann für getroffene Entscheidungen loben, Also für den Aspekt, den ich tatsächlich auch ehrlich meinen kann, natürlich, das sollte nicht unehrlich sein, aber wirklich mal drüber nachdenken, was war denn gut an den Entscheidungen, die er jetzt getroffen hat? Also das macht man zu wenig, das also mache ich auch zu wenig. Dann eben auch den Mann für seine Erkenntnis loben, die eher analytisch, nicht so intuitiv ist wie bei Frauen, nicht so ganzheitlich ist. Und da ist es eben wichtig, einerseits viele Frauen wollen einfach erzählen. Und wenn sie erzählen, sollten wir als Frauen, sollten dann den Männern auch sagen, jetzt will ich einfach nur mal reden und ich will keine Lösung. Oder ich erzähle dir das jetzt und bitte hilf mir, eine Lösung zu finden. Also wenn Männer einfach vorher vorbereitet sind, ist das jetzt eine Sache, wo ich einfach nur zuhören soll? Oder ist das eine Sache, wo ich wirklich eine Lösung finden soll? Manche Frauen sind verärgert, wenn der Mann nach einer Lösung sucht. Also ich erzähle meinem Mann oft auch Sachen, wo ich einfach keine Lösung weiß und das erwarte, dass er jetzt mithilft zu überlegen. Und das sollte man eben vorher auch klar machen sozusagen. Und dann auch für den Rat einfach danken. Also nicht das als selbstverständlich hinnehmen, sondern tatsächlich ihn auch darin achten. Genau. Dann auch fünftens und sechstens sind jetzt noch die Beziehung, die Freundschaft auch zwischen Mann und Frau und sechstens Sexualität. Es ist total wichtig, dass die Frau auch das stärkere Bedürfnis des Mannes nach Intimität eben tatsächlich achtet. Das ist einfach nicht symmetrisch und sie sollte eben ja einfach öfter auf seine Annäherung eingehen und ab und zu eben selber auch die Initiative ergreifen und sein Bedürfnis eben verstehen. Und nicht versuchen, eben ihn zu mehr Offenheit zu bewegen, indem sie eben den Sex verweigert. Das ist auch leider immer wieder eine Gefahr bei Paaren. Die Beziehung, diese Freundschaft zwischen Mann und Frau, eben wirklich Seite an Seite als Gefährten zu gehen. Wichtig eben, dass man das immer wieder zeigt, auf seine Vorschläge auch eingeht. Die Chance gibt eben, dass der Mann sich auch öffnet, dass man gemeinsam redet oder ihn ermutigt, eben wirklich Verbindungen aufzunehmen. Und ein wichtiges, was man nicht tun sollte als Frau, eben die Unternehmung, die der Mann mit anderen Freunden macht, eben nicht sozusagen herabsetzen. Du mit deinen Freunden. Also diese Verachtung ist genau eben kontraproduktiv, auch für die eigene Beziehung. Ja, der Segenskreislauf funktioniert nur, jetzt komme ich damit zum Schluss, wenn beide mitmachen. Seine Liebe ist dann die Motivation eben für ihre Achtung ihm gegenüber und ihre Achtung ihm gegenüber motiviert ihn wieder zu mehr Liebe, also Nähe zu zeigen und all diese Dinge. Ja, es gibt auch die Angst, dass eben sich gar nichts ändert, dass ich, wenn ich den Mann respektiere und er mich trotzdem nicht liebt, bin ich ja vielleicht Fußabtreter, bin ich als Frau die irgendwie alles hinnimmt, einfach nur. Oder der Mann, der sagt, ja, ich liebe sie ja, ich versuche alles, ich bringe Blumen mit und trotzdem achtet sie mich nicht. Also es ja, braucht einfach jemanden, der anfängt. Und ja, da möchte ich einfach Mut machen, dass wir diese Initiative wirklich ergreifen und jetzt einfach auch dieses Paargespräch tatsächlich eben mal versuchen. Mit der Frage, erstens, wo achte ich dich? Also, wo fühlst du dich von mir geachtet? Mein Mann, also die Frau fragt den Mann, wo fühlst du dich von mir geachtet? Wo beachte ich dich zu wenig? Gibt es etwas, wo du tatsächlich das Gefühl hast, dass ich dich verachte, dass ich dich zu wenig achte? Und vom Mann an die Frau, wie empfängst du Liebe am besten? Vielleicht kennen einige von euch eben auch die fünf Sprachen der Liebe. Also wie empfängst du Liebe am besten, dass man das einfach nochmal bespricht, eben Nähe oder all diese anderen Dinge, eben die Loyalität, das Verständnis, die Vergebungsbereitschaft. Und wie gibst du Liebe am liebsten? Wie gibst du die Liebe am liebsten weiter? Ja, dass wir einfach über Liebe und Achtung da noch stärker ins Gespräch kommen. Soweit mal von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ich bringe mich ganz kurz ins Bild. Ein Segenskreislauf. Ich danke dir. Großartiger Inhalt. Völlig. Tief, so habe ich dich ja kennengelernt als Student, Dr. Beate Beckmann-Zöller. Und einleitend habe ich auch etwas vergessen. Du bist der Präsidentin der
Ständig.
Edith-Stein-Gesellschaft,
Das
genau.
ist
Also das
richtig.
sollte mir auch gar nicht, habe auch nicht überhört, von daher auch danke mit diesem Vorlauf. Wir haben etwas für dich. Ich schwenk mal zu meiner Frau. Ich hoffe, ich setze sie.
Ich habe mir gemerkt, dass wir Frauen genießen, oder eine Kleinigkeit zum Genießen aus der Abtei Oberschönenfeld.
Schön,
Ich hoffe,
danke sehr.
dass ihr
Vielen
das
Dank.
genießen könnt. Das würde ich
Ja,
gerne auch
danke
als
schön.
Ehepaar.
Sehr schön, kommt
Herzlichen
vor,
Dank
ja.
nochmal. Genau.
Vielen Dank.